nach Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, nach der Luther von 2017. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Der Text ist nicht der leichteste in der Bibel. Es ist ein Text aus den Endzeitreden Jesu. Und möchte ein bisschen was dazu sagen. Zum einen, um das besser zu verstehen, halt es oder habe ich das nur das Gefühl? Ist okay? Gut. Um das besser zu verstehen, ist es ganz gut, einen Hintergrund über die jüdische Verlobung und jüdische Hochzeit ein bisschen zu wissen. Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal was drüber gehört, über jüdische Verlobung? Nicht so viel? Dann ist es, glaube ich, gut, wenn ich es noch mal ein bisschen erzähle. Und zwar war das so bei den Juden: Wenn ein junger Mann um eine Braut geworben hat, dann ist er zu dem Brautvater gegangen und hat um diese Braut geworben, und die haben miteinander geredet. Also der musste natürlich auch einen guten Eindruck machen, das ist keine Frage. Aber er hatte auch einen Brautpreis zu zahlen. Und darüber wurde geredet, und wenn das dann gepasst hat, dann hat der Brautvater gesagt, das ist in Ordnung, und dann wurde dieser Brautpreis akzeptiert. Und dann wurde eine Verlobung gefeiert, nur mit Einwilligung der Braut übrigens. Also der konnte sich keine Braut kaufen, aber es war trotzdem ein Brautpreis vereinbart. Und dann wurde eine Verlobung gefeiert. Wir Juden haben ja immer ganz groß gefeiert. Und dann gab es auch eine Situation, wo der junge Mann der zukünftigen Frau einen Becher gereicht hat. Aus dem hat er zuerst getrunken, einen Wein, und hat ihn ihr gereicht. Und wenn sie dann auch diesen Becher angenommen hat und aus diesem Becher getrunken hat, dann hat sie quasi dieses Einverständnis gegeben: ich sage Ja zu dir. Und das hat man auch den ersten Kuss genannt. Und der junge Mann hat dann auch gesagt, er wird nicht mehr von dem Wein, also von dem Gewächs des Weinstocks, trinken bis zum Hochzeitsmahl. Und dann haben die beiden sich wieder getrennt. Der junge Mann ist in sein Vaterhaus zurückgegangen. Die junge Frau blieb in ihrem Elternhaus. Und der junge Mann hat in diesem Vaterhaus eine Wohnung für die Braut bereitet. Und die junge Frau hat sich auch vorbereitet auf die Ehe. Ich vermute, dass sie von der Mutter auch viele Impulse bekommen hat, wie sie sich auf so eine Ehe vorzubereiten hat. Und sie hatte ein Licht, ein Öllämpchen in ihrem Fenster, was nach außen sichtbar war, und es hat gebrannt, und in der Nacht konnte man sehen, da ist eine junge Frau, die ist vergeben an einen Bräutigam. Und die hat darauf geachtet, dass dieses Öllämpchen immer gebrannt hat. Sollte der Bräutigam mal vorbeigekommen sein und geguckt haben, dann hat er gesehen, meine Braut weiß noch, sie ist an mich vergeben. Und diese Parallelen, das ist wichtig, weil es geht um Jesus und seine Braut, die die Gemeinde ist. Und der Bräutigam hat beim Abendmahl gesagt, ich werde nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis ich es wieder gemeinsam mit euch trinken werde bei dem Hochzeitsmahl. Und er hat gesagt, ich werde vorausgehen und ich werde euch eine Wohnung bereiten im Haus meines Vaters. Und jetzt kommt das ganz Große, er hat den Brautpreis gezahlt mit seinem Leben. Er ist ans Kreuz gegangen und hat für die Braut sein Leben gegeben. Und das ist etwas, was nicht zu steigern oder irgendwie zu erklären ist. Das hat der Bräutigam für seine Braut getan. Und in dieser Zeit, jetzt habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen, es kommt noch. Also wenn die beiden dann getrennt gelebt haben, dann war das so, es gab einen Zeitpunkt, wo der Bräutigam sich mit seinen Freunden auf den Weg gemacht hat, die Braut zu holen. Das hat etwa 9 bis 12 Monate gedauert. Es war schon eine ordentliche Vorbereitungszeit. Und dann ist er ausgezogen und niemand wusste den Zeitpunkt. Die Braut wusste nicht, wann er kommt, mit seinen Freunden nachts in einer Lichterprozession zu dem Haus der Braut. Und dann sind die Freunde des Bräutigams vorausgeeilt und haben gesagt, der Bräutigam kommt. Und darauf hat die Braut sich fertig gemacht, ist ihm entgegengezogen und der Bräutigam hat die Braut mit nach Hause genommen in das Haus des Vaters und dort wurde ein Fest gefeiert. Genau, das ist sehr wichtig auch noch zu wissen, denn in genau dieser Zeit leben wir. Jesus, der Bräutigam, kommt wieder und wird seine Braut holen und wir wissen nicht wann. Und es geht entscheidend um diese Lampen, die brennen. Na, von der Braut brennt die Lampe, brennt sie nicht. Wir leben in dieser Zeit. Und das einfach mal als Einführung in dieses Gleichnis. Und jetzt ist es hier die Rede von 10 Jungfrauen. Und die einen werden als klug bezeichnet und die anderen als töricht. Gibt es eine ganz klare Trennung. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns vielleicht mal an, was haben denn die Jungfrauen gemeinsam und was unterscheidet sie? In vielem sind sie auch sehr gleich. Also zum einen sind es alles Jungfrauen. Das ist ein Begriff, der in der heutigen Zeit fast nicht mehr verwendet wird und der vor allem auch nicht mehr geehrt wird. Aber im jüdischen Verständnis und ich hoffe auch im christlichen ist es ein ehrenwerter Begriff. Und diese Jungfrauen, die haben sich alle 10, für diesen Bräutigam bereit gehalten in gewisser Weise. Das heißt, sie haben sich an keinen anderen Mann in irgendeiner Form vergeben. Wenn man das überträgt auf uns, heißt es, die haben sich mit keinen anderen Göttern, Lehren, Strömungen beschäftigt. Sie halten sich frei für diesen einen Gott, für diesen einen Bräutigam. Das haben beide gemacht. Haben irgendwie in diesen jüdischen Traditionen und Glauben gelebt und waren anständige Menschen, so würde ich es mal sagen. Also das haben sie gemeinsam. Unterschiedlich ist bei beiden, das kommt ziemlich am Anfang schon, die einen haben zusätzliches Öl. Das ist ein großer Unterschied. Die Klugen haben zusätzliches Öl. Gemeinsam ist auch beiden wiederum, dass sie sich auf den Weg machen, dem Bräutigam entgegenzugehen. Das steht gleich am Anfang. Und dann kommt der aber nicht und dann schlafen alle ein. Das ist auch allen gemeinsam. Ist auch interessant, denn sie gehen dem Bräutigam entgegen, als noch gar kein Ruf gekommen ist. Es war nicht der Ruf, der Bräutigam kommt, sondern die sind in einer so ein bisschen voreiligen Art entgegengegangen und es kam noch kein Bräutigam. Das ist normal. Wenn Gott was prophezeit und die Prophezeiung ist noch nicht eingetreten, dann können wir loslaufen, wie wir wollen. Da passiert nichts. Und dann werden wir müde davon und schlafen vielleicht ein. Ist aber keine Katastrophe, weil sie schlafen einfach ein und haben ein bisschen Kraft verbraucht. Und dann kommt aber die Stimme, der Bräutigam kommt. Und diese Stimme übersetze ich als eine prophetische Stimme. In der Bibel war es im Grunde der Johannes der Täufer. Der hat diesen letzten Ruf auf diesen Bräutigam hinzuweisen. Der hat gesagt, das ist das Lamm, das ist der Bräutigam. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Diese Dinge ist eine prophetische Stimme. Es ist auch die Stimme vom Heiligen Geist. Und hier sind es die Freunde vom Bräutigam. Die rufen, der Bräutigam kommt. Beide Gruppierungen machen jetzt ihre Lampen zurecht. Also die, weiß nicht, haben sie vielleicht noch geschmückt oder irgendwas. Die Lampen waren ganz wichtig, denn es ging ja jetzt darum, dem Bräutigam in der Nacht entgegenzugehen. Und jetzt kommt der ganz große Unterschied. Den Törichten geht das Öl aus. Das heißt, die hatten Öl in der Lampe, die hatten auch ihre Lampen brennen, aber sie hatten kein zusätzliches Öl und das Öl in den Lampen ging aus. Und das ist was ganz Dramatisches. Und ich habe sicher dieses Gleichnis nicht vollkommen verstanden, weil es ist sehr, sehr schwer eigentlich zu verstehen. Da steckt so viel drin. Aber ich habe mal versucht, für mich zu übersetzen, was heißt das eigentlich? Ich habe nur Öl für meinen normalen Rahmen, in dem ich vielleicht bin, aber für weitere Dinge habe ich kein Öl. Ich habe nur das Öl in meiner Lampe für meinen, ich sag mal, normalen, vielleicht abgezirkelten Alltag, aber dafür, dass der Herr mich zu was rausruft, dass ich mich für etwas bereithalte, was über das rausgeht, was ich so in meinem christlichen Rahmen alles abgesteckt habe, dafür habe ich kein Öl. Also ich glaube, man kann als Christ sehr normal, unauffällig, gut leben, ohne diese Herzensbereitschaft, Herr, wenn du mich rufst, wenn irgendwas ist, wenn du mich in Bewegung setzen willst, hier bin ich und dafür habe ich Öl dabei. Und es macht einen Unterschied. Im normalen Leben sehen wir den Unterschied nicht. Wir können in die Gemeinde gehen, wir können Hauskreise, Gebetskreise besuchen, Andachten halten. Das können wir alles machen. Und es kann trotzdem sein, dass uns diese Herzensbereitschaft fehlt, über das raus auf den Herrn zu reagieren. Ich weiß nicht, ob ich mich da gut ausdrücke, aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, denn es waren ehrenwerte Leute, die Jungfrauen, die fünf Törichten, aber die haben diesen zusätzliches Öl hatten sie einfach nicht. Ich habe mir das auch mal so vorgestellt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Online-Predigten hört und solche Sachen. Das ist ja jetzt sehr, übers Internet ist ja unheimlich viel möglich. Aber man kann auch viel lesen, man kann viel vom anderen hören, man kann viel aufnehmen von anderen. Und es bewirkt aber vielleicht gar nicht so viel in mir. Ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, ich war auf einer Konferenz, das war so toll. Aber das muss nicht bedeuten, dass das was bewirkt hat in dem Menschen, dass es was verändert hat, dass es ihn befähigt hat, dem Bräutigam entgegenzugehen. Ich stelle mich da genauso in Frage wie andere Leute auch. Es kann sein, du lebst mit dem Herrn, aber es ist so ein bisschen traditionell. Und Öl steht für den Heiligen Geist und steht für eine Liebesbeziehung zu Jesus. Und ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen von meinem Vater, wo ich empfunden habe, der reagiert auf was. Das war für mich so faszinierend, weil mein Vater eigentlich gar nicht gläubig war. Das war so. Also ich habe meinem Vater, als ich gläubig geworden bin, meinen Eltern natürlich, habe ich denen gepredigt und bin denen auf den Nerv gegangen. Und das hat jetzt auch manchmal nicht so ganz viel bewirkt. Und mit meinem Vater habe ich immer mal Gespräche geführt in großen Abständen über Jesus, weil ich wollte unbedingt, dass er gerettet ist. Der hat dann immer so ein bisschen, es ist immer wieder abgebogen. Und trotzdem haben diese Gespräche irgendwas im Lauf der Zeit in seinem Herzen verändert. Und dann gab es eine Situation, da waren meine Eltern wirklich schon alt. Ich habe sie besucht, wir saßen am Mittagstisch und ich habe zu der Zeit ein Buch gelesen vom Yasser Erik, das ist ein sudanesischer Christ. Und da gab es eine Passage, die hat mich so fasziniert, ich habe die meinen Eltern erzählt, das habe ich normal gar nicht so gemacht, aber ich dachte, das muss jetzt mal raus. Und es ging um eine Situation, dieser Mann, dieser Sudanese Yasser Erik, der hat eben im Sudan, ist der groß geworden und das ist ein sehr, sehr, sehr muslimisches Land. Und die betreiben das mit großer Leidenschaft, den muslimischen Glauben. Und der kam auch aus so einem Clan, also diese Familien, die haben ja eine Größe von Dörfern teilweise. Und der hat so richtig dem muslimischen Glauben angehört. Und in seiner Schulklasse war ein junger Mann, der hieß Zacharias. Und dieser junge Mann war Christ. Und der Yasser hat mit seinen Freunden diesen jungen Kerl immer gepeinigt. Die haben den richtig getriezt. Und dieser Zacharias hat immer freundlich reagiert. Der war wirklich vom Herrn her beseelt. Und dann gab es eine Situation, dann haben sie ihm mal aufgelauert in einem Park oder in einem Wäldchen und haben ihn so erschlagen, dass der liegen geblieben ist und die mussten davon ausgehen, der ist tot. Das hat die aber gar nicht groß interessiert, weil für so einen brennenden Moslem hat das Leben von einem Christen keinen Wert. Also war das auch kein Drama. Und dann ist der auch nicht mehr aufgetaucht. Und dann ist der Yasser Erik durch ganz außergewöhnliche Ereignisse zum Glauben an Jesus gekommen. Und der hat dann seine Familie, der wurde verstoßen. Die Eltern haben ihn symbolisch begraben. Der hat alles verloren und ist Jesus nachgefolgt. Und dann ist er sogar Pastor geworden und war auf einer Konferenz. Und im Rahmen von dieser Konferenz kam ein Mann ihm entgegen, der hat so ein bisschen gehinkt und war so ein bisschen lädiert und sagt zu ihm, kennst du mich noch? Er sagt er, ich weiß jetzt nicht, wer du bist. Ich bin Zacharias, den du damals erschlagen hast. Ist der Yasser Erik total geschockt gewesen, der hat es wahrscheinlich auch verdrängt, total geschockt gewesen. Und dann sagt der Zacharias zu ihm, ich habe von diesem Zeitpunkt nicht aufgehört, für dich zu beten. Und das hat mich so berührt. Ich dachte mir, was ist das für ein Glaube? Und wahrscheinlich ist durch diese Gebete dieser Mann zum Glauben gekommen. Das habe ich meinen Eltern erzählt. Steht mein Vater vom Tisch auf, geht aus dem Haus. Da sagt er, Mama, wo ist denn der Papa? Was macht der jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Nach einer Weile ist er zurückgekommen. Und sagt, Papa, wo warst denn du jetzt? Sagt er, ich war jetzt beim Nachbarn und habe dem frohe Pfingsten gewünscht. Und jetzt muss man dazu sagen, mein Vater war über Jahre mit diesem Nachbarn Spinnefeind. Also der hat mit dem nicht mehr gesprochen, weil er sich über ihn mal massiv geärgert hat und hat die Tür zu ihm zugemacht. Und als er die Geschichte gehört hat, hat er gemerkt, da meint Gott mich. Und mein Vater war noch nicht mal bekehrt. Aber diese Kurzpredigt hat mein Vater in Bewegung gesetzt. Es hat etwas verändert. Und das meine ich mit diesem Öl. Also das ist etwas, was verändert, was über den normalen Rahmen rausgeht. Und es hat ihn befähigt, diesen Schritt zu tun. Und ich darf auch noch auflösen, mein Vater ist später noch wirklich, hat Jesus noch sein Leben anvertraut. Das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert. Ja, jetzt geht's um dieses Öl. Die einen haben zusätzliches Öl, die anderen haben das nicht. Und jetzt merken die Törichten, uns geht das Öl aus. Und an wen wenden sie sich denn jetzt? An die, die das Öl haben. Und sagen, gebt uns von eurem Öl, weil uns das reicht nicht. Und das ist auch sowas, wenn wir gucken, wenn wir versuchen, vom Glauben des anderen zu leben, das funktioniert nicht. Es geht immer um die eigene Beziehung zu Jesus. Der Bruder, die Schwester, der kann uns stützen und auch mal ein Stück tragen, aber wir können nicht vom Glauben des anderen leben. Und das möchten die aber gerade. Und du kannst von dem Glauben, den du an Jesus hast, kannst du nicht dem anderen abgeben. Du kannst ihm erzählen, du kannst ihn ermutigen, aber du kannst ihn nicht aus dir rausholen und kannst ihn dem anderen geben und hast dann selber nichts mehr. Das geht nicht. Das kann auch passieren, dass Menschen sich so unheimlich für andere Menschen engagieren und dabei übersehen, ich brauche selber ganz viel auch vom Herrn und brennen aus innerlich. Das funktioniert nicht. Du brauchst deinen Glauben, du kannst von dem weitergeben, aber du kannst den Glauben selber nicht hergeben. Und deshalb sagen die auch zu denen, nee, das können wir nicht, euch das Öl geben, dann haben wir ja selber nichts mehr. Die reagieren klug. Die geben das nicht her. Das ist ihre brennende Beziehung zu Jesus. Kann man nicht hergeben. Geht zu den Kaufleuten und holt euch Öl. Dann machen die das, gehen zu den Kaufleuten. Inzwischen ist der Bräutigam da. Unberechenbar ist er da. Und dann ist es interessant. Dann fragt der Bräutigam nicht, das sind doch noch 5 andere, da waren doch noch andere, wo sind die denn? Und die 5 Klugen sagen auch nicht, lass uns mal warten, das sind noch 5 andere, die kommen noch. Das machen die nicht. Wenn der Bräutigam kommt, dann hat er nur Augen für die Braut. Und dann fragt er nicht mehr, wo ist noch Fritz, Karl, Paul, Helmer und so weiter. Es geht nur noch um diese Begegnung. Und die Braut fragt auch nicht mehr, du, ich muss noch mal los, ich muss noch was erledigen. Das ist ein Zeitpunkt, an dem geht es nur noch um diese Begegnung. Und das ist lang vorbereitet, lang angekündigt. Das ist auch nicht ungerecht. Wir tendieren ja oft so dazu zu sagen, aber das ist doch ungerecht. Nee, es ist nicht ungerecht. Das ist diese Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Und dann nimmt er diese mit, die 5 Jungfrauen, und die gehen in diesen Saal, bei dem Vater vorbereitet, und dann geht die Tür zu. Und dann kommen die 5 anderen Jungfrauen, die sich das Öl noch besorgt haben, und merken, die Tür ist zu. Und dann, oh, was ist jetzt los? Und dann sagen sie, Herr, Herr, mach uns auf. Mich wundert es ein bisschen, ich glaube, ich wäre an der Tür, ich hätte gerüttelt, ich hätte getobt, aber sie sind noch relativ verhalten, mach uns auf. Und dann kommt eine der tragischsten Szenen in der Bibel. Also für mich ist es eine enorm tragische Szene. Dann sagt der Herr, ich kenne euch nicht. Und das ist ein unfassbar krasses Wort. Da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass der Herr jemanden nicht kennt? Also ich kenne von euch ja auch ganz wenige, und wenn jetzt jemand, den ich noch nie gesprochen habe, bei mir anrufen würde und erzählen würde, reden würde, dann müsste ich sagen, ich kenne dich nicht, weil ich habe die Stimme noch nie gehört. Und so ähnlich ist das. Die haben mit Jesus keine Beziehung gepflegt, wo die Stimmen vertraut geworden sind. Der hört durch die Tür und kennt die Stimme nicht. Das ist so krass. Und er macht die Tür auch nicht auf. Und sagt, wacht, denn ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde. Und es ist nicht etwas, wo ich sage, ich möchte euch keinen Druck machen und mir auch nicht. Aber ich möchte trotzdem die Ernsthaftigkeit des Wortes nicht wegnehmen. Und ich glaube, es ist Jesus so wichtig, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben. In der gibt's auch Höhen und Tiefen. Ich hatte jetzt erst vor 2 Tagen einen Riesenstreit mit Jesus. Habt ihr auch schon mal einen Streit mit Jesus gehabt? Ich habe manchmal richtig Streit mit Jesus, weil ich manche Dinge nicht gut finde. Und dann beschwere ich mich wie ein Rohrspatz. Aber ich habe gemerkt, der Herr sagt, Hauptsache, du bringst es zu mir, weil das gehört zu dir, du bist so. Und wenn du mir das bringst, dann ist es an einem guten Platz. Und er verändert mein Herz dabei. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Und dass, wenn wir enttäuscht sind, nicht woanders hingehen oder aufgeben, sondern dranbleiben, von ihm erwarten und ihn erwarten. Es ist kein Drohwort, aber es ist ein ernsthaftes Wort, was Jesus spricht, weil er möchte nur Augen für jeden Einzelnen von uns haben. Und wenn er uns begegnet, dass dann diese Liebesbeziehung da ist. Und dafür hat er diesen Brautpreis gezahlt, dass wir das leben können. Ich segne euch und ich wünsche uns miteinander, dass wir uns ermutigen, in dieser Beziehung zu Jesus zu leben. Amen.